1. Mose 6, Vers 3. Und Jahwe sagte, mein Geist soll nicht ewig im Menschen rechten oder walten, da er ja Fleisch ist und es seien seine Tage 120 Jahre. Das ist zweideutig, der letzte Teil ist zweideutig und man ist sich nicht ganz hundertprozentig sicher. Heißt das, es seien seine Tage ab jetzt, seine Lebenszeit, es sei die Lebenszeit des Menschen ab jetzt 120 Jahre? Oder heißt es, also das heißt, sollen die Menschen ab jetzt noch 120 Jahre alt werden? Oder heißt es, es seien seine Tage noch 120 Jahre bis zu einem Gericht, das kommen wird? Beides ist möglich. Nur vom Kontext her scheint mir das zweite mehr logischer zu sein. Und ich möchte also sagen, warum. Denn wenn es heißt, es seien seine Tage, seine Lebenszeit 120 Jahre, warum sollte er jetzt sagen, dass nach der Flut die Menschen 120 Jahre alt werden sollen? Warum soll das jetzt ein Thema sein, wenn die Flut noch gar nicht stattgefunden hat und ohnehin nur ein Mensch bzw. eine Familie überleben wird? Außerdem hat diese Familie, die überlebt hat, ist nicht 120 Jahre alt geworden, die sind älter geworden und auch die Nachkommen sind älter geworden. Und später dann, wenn man sagt, ja, aber zuletzt, wie soll es dann zuletzt sein? Ja, dann sind die Menschen 70 bis 80 geworden, nicht 120. Also das passt meiner Ansicht nach logisch nicht ganz hinein, aber sehr logisch passt hinein, dass Gott sagt, nicht ewig werde ich werben und ringen in den Menschen durch meinen Geist, um ihn zur Umkehr zu bringen. Aber ich gebe ihm noch eine Frist von 120 Jahren. Und wenn er dann nicht umkehrt, dann kommt ein Gericht. Das zweite scheint mir passender im Kontext. Ja? Außerdem stimmt das auch für die Lebenszeit. Ab jetzt soll der Mensch noch 120 Jahre alt werden. Da kommt das Gericht und sterben alle. Also die jetzt noch von jetzt an gezählt, seien seine Lebenstage noch 120 Jahre. Das scheint mir hier das von dem Zusammenhang mehr zu entsprechen als die andere Auffassung. Also was passiert, was ist hier los? Der Geist Gottes wirkt in dem Menschen. Wie tut er das? Durch Verkündigung. Es gibt jemanden, der verkündigt, es gibt, wahrscheinlich gab es immer wieder Leute, die haben verkündigt, Henoch war einer von ihnen, er hat ganz klar von einem Gericht gesprochen, das kommt, auch wenn er das letztlich dann das Endgericht, bezogen wird auf das Endgericht, von dem er gesprochen hat, Judas 14 und 15, aber auch schon für die Zeit der Menschen damals bedeutet es, tue Buße, sonst kommt ein Gericht. Und dann geht's dir an den Kragen und dann gibt es ein Endgericht einmal, ein ewiges Gericht. Tue Buße, also Henoch war sicher einer von diesen Propheten und das Neue Testament sagt uns, Noah war ein Prophet, ein Prediger, der Verkündiger der Gerechtigkeit, 2. Petrus 2, Vers 5. Und es war der Geist Christi in Noah. Es steht in 1. Petrus 1, Vers 11. Wiederum Petrus ist es, der uns das sagt. Der Geist Christi war in den Propheten. Also in Noah war der Geist Christi, der Geist Jesu Christi, der Heilige Geist, und redete zu diesen Menschen. Der Geist redet zu Geist, zu den Geistern dieser Menschen. Mein Geist soll nicht ewig im Menschen rechten. Also Gottes Geist, der Christi Geist, soll nicht ewig im Menschen sozusagen einen Kampf führen, einen Streit führen, ihm zur Buße leiten wollen und der Mensch will nicht. Das ist ein innerer Kampf im Inneren des Menschen, das heißt im Geist des Menschen. Dort wirkt der Heilige Geist und möchte den Menschen zur Umkehr bringen. Der Geist wohnt nicht für immer in den Menschen, das nicht, aber er wirkt an den Menschen und im Gewissen des Menschen, ja, wirkt der Geist Gottes. Der Geist Christi. Das heißt also nicht, ja. 1 Vers 11, der Geist Christi, der war in den Propheten. 1. Petrus 1 Vers 11. Und Noah war ein Prophet, also war der Geist Christi auch in ihm. Und 2. Petrus 2 Vers 5. Und übrigens auch 1. Petrus 3 Vers 18 und 19 auch. 1. Petrus 3, Vers 18 und 19 lesen wir gleich. Christus hat ein für alle Mal für Sünden gelitten, ein Gerechter für Ungerechte, damit er uns zu Gott hinführe. Er ist nämlich einerseits zu Tode gebracht worden am Fleisch, andererseits lebendig gemacht worden durch den Geist. Und jetzt kommt's, Vers 19. In dem er auch, als er hingegangen war, den Geistern in einem Gefängnis verkündete, predigte. Christi Geist hat den Geistern, die in einem Gefängnis waren dort, eine Verkündigung geleistet, nämlich durch Noah, durch niemand anderen. Die im Unglauben ungehorsam waren, einst, als die Geduld Gottes ein für alle Mal wartete, in den Tagen Noahs, während eine Arche zubereitet wurde. Also diese Menschen waren damals in einem Gefängnis. Ihre Geister waren in dem Fleisch gefangen. In dem Fleisch dieser Menschen waren ihre Geister gefangen. Gefangene ihrer eigenen Sünden und Philosophien. Der Geist des Menschen, der nicht gläubig ist, ist wie ein Gefangener. Das sagt die Bibel an mehreren Stellen. Jesaja 61, Vers 1. Der Geist des Herrn hat mich gesandt, um den Gefangenen Freiheit auszurufen, sagt Christus. Jesaja 61, 1. Den Gefangenen Freiheit auszurufen. Nicht nur denen, die im Kerker irgendwo in einem Turm liegen, sondern deren Geist innerlich gefangen ist. Epheser 4, Vers 8. Du führtest Gefangene gefangen. Der Herr Jesus führt Menschen, die gefangen waren, in Sünde und in Schuld, führt er in seine Gefangenschaft. Dann wird man erst frei. Wenn man von Christus gefangen wird, dann wird man frei. Das ist ja auch, was der Herr Jesus sagt in Johannes 8, Vers 31. Wenn der Sohn euch frei macht, dann seid ihr in Wahrheit frei. Also es gibt ein Gefängnis und der Geist des Menschen, das Innere des Menschen ist gefangen in seiner Philosophie, in seinen Sünden, in seinen Lüsten, in seinem ganzen Wesen, ein Gefangener. Johannes 8, Vers 32. Ihr werdet die Wahrheit erkennen, die Wahrheit wird euch frei machen. Johannes 8, Vers 34. Wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist ein Sklave der Sünde, Gefangener der Sünde. So war also der Geist des Menschen gefangen und als der Herr Jesus damals hinging, im Geist des, und zwar durch den Noah, im Heiligen Geist, hat er diesen Menschen 120 Jahre lang eine Predigt gehalten. Den Menschen, die, also der Geist Christi redet zum Geist der Menschen. Und diese Geister waren gefangen damals. Und dann hat Gott gesagt, okay, wenn ihr nicht Buße tut, dann hole ich euren Geist raus. Dann hole ich euren Geist raus. Dann hole ich mir den zurück. Ich schicke euch Wasser. Und dann erstickt ihr und euer Geist kommt zu mir zurück. Mein Geist soll nicht ewig rechten, soll nicht ewige Menschen rechten und wirken und walten, da er ja Fleisch ist, der Mensch. Der Mensch ist Fleisch. Seine Tage sind 120 Jahre. Und dann kam das Gericht. Heißt dann öfters, der Atem des Lebens, alles Fleisch, in dem ein Atem des Lebens ist, der wird ihnen dann weggenommen. Gott bringt das Wasser und dann, was macht dann der Atem des Lebens? Alles Fleisch verdirbt, in dem ein Atem des Lebens ist. Und der Geist kehrt zu Gott zurück und er wird gerichtet. ein paar Stellen noch zum Gefängnis. Psalm 59, Vers 13. Lass sie gefangen werden in ihrem Hochmut. Psalm 59, Vers 13. Die Menschen sind gefangen in ihrem Stolz. Zweiter Timotheus 2, Vers 26. Dass sie wieder nüchtern werden aus der Schlinge des Teufels, in dem sie lebendig gefangen sind. Die Schlinge des Teufels gefangen. 2. Timotheus 2, Vers 26. Hier ein kurzer Ausflug in den Petrusbrief. Ganz kurzer Ausflug. In dem Petrusbrief, Petrus gibt eine breite Schau. Petrus macht den Gläubigen einen Mut, sie sollen Zeugen sein. Schreibt einen Brief, schreibt zwei Briefe an die Christen dort in Kleinasien und sagt, aber wer Zeugen will, muss bereit sein zu leiden. Und leiden bedeutet auch, das Leben zu verlieren. Jesus Christus hat auch gelitten und hat darunter sein Leben verloren. Und was ist, wenn der Großteil der Menschen uns verachtet? Petrus schreibt ihnen, schaut zurück zur Zeit Noahs, wie es da war. Es ist eine parallele Situation vor der Flut. Vor der Flut, so wie es vor der Flut war, so wird es auch sein, oder ist es auch jetzt bei euch. Vor der Flut lebten die meisten Menschen sorglos dahin und so weiter und kümmerten sich nicht um ein zukünftiges Gericht. Und die Botschaft erging an sie, der Geist Christi, es war Christi Geist, der hat gewirkt und geworben um die Herzen, um die Seelen der Menschen, die Geister der Menschen. Aber sie haben sich nicht überführen lassen. Die Wahrheit ist nur bei wenigen, die war nur bei 8 Leuten. Nur bei 8 Leuten. Noah und seine Familie. Das Gericht kam immer näher, 120 Jahre und auch dann weniger und weniger und weniger. Gott wartete noch, Gott ist barmherzig, aber nicht untätig. Sein Geist ist die ganze Zeit, dieser Frist ist er am Wirken. Durch die Verkündigung des Wortes Gottes durch Noah. Und Gott wünschte, die Menschen würden umkehren. Aber sie ließen sich nicht überzeugen. Und zur Zeit Petrus war es genauso. Die Christen haben sich gedacht, wir sind so wenige Christen. Da macht Petrus ihnen Mut, sagt, seid bereit, verkündigt das Wort. Christi Geist geht jetzt genauso noch herum und will Menschen gewinnen. Und Gott wartet. Und da gab es einige Leute, die haben gesagt, es gibt gar kein Gericht. Es sind schon so viele Jahre vergangen, es gibt immer noch kein Gericht. Und sie sind Spötter. Christus kommt gar nicht wieder. Und dann sagt er ihnen, wartet, bei Gott sind 1000 Jahre wie ein Tag. Und ein Tag wie 1000 Jahre. Bei Gott ist die Verheißung so frisch, wie wenn er sie gestern gegeben hätte oder vorgestern. Sag nicht, die Verheißung ist alt geworden, jetzt, weil es 2000 Jahre schon um ist, jetzt ist es, ich glaube, er hat es vergessen. Nein, er hat es nicht vergessen, es ist so frisch bei ihm wie vorgestern. Gott ist treu, aber er will nicht, dass die Menschen verloren gehen, sondern will ihnen, dass sie Raum haben zur Buße, damit möglichst noch Menschen gerettet werden. Das ist 2. Petrus 3, ich glaube Vers 8. 9, danke.
Im vierten Kapitel, in der selbst erfasst, 1. Petrus 4, 6.
Da ist er, da redet, gut, das passt genau da rein. 1. Petrus 4, 6. Zu diesem Zweck wurde auch Verstorbenen die gute Botschaft gesagt, damit sie menschengemäß am Fleisch gerichtet würden, im Geist aber gottgemäß leben. Das heißt, jetzt sind einige gestorben. Ja, es haben einige haben ihr Leben lassen müssen um Christi willen. Aber schau, sie haben die gute Botschaft vorher gehört, durch den Geist Christi, durch euch, damit sie, wenn sie auch von Menschen umgebracht wurden, verurteilt, zum Tode verurteilt, umgebracht, Sie leben gottgemäß. Für Gott leben sie. Sie sind nicht verloren. Das Ende aller Dinge ist nahe gekommen. Seid also gesunden Sinnes und züchtig, seid nüchtern für die Gebete. Es ist, die Zeit ist da, die Frist läuft ab, es ist nahe, das Gericht kommt. Geht in die Arche, müssen wir den Menschen sagen. Die wollen nicht, und sie, Vers 4, es befremdet sie, dass ihr nicht mit ihnen zusammen in denselben Erguss ihr eines heillosen Wesens lauft, sodass sie lästern. Sie werden Rechenschaft geben dem, der bereit ist, Lebende und Verstorbene zu richten. Ein Gericht kommt und Gott wartet noch. Das ist die Botschaft von Petrus. So, bitte. Nein, nein, leiblich. Verstorbenen. Die Menschen, die sind, wenn wir den Vers genau lesen, schauen Sie, wenn hier da steht, zu diesem Zweck wurde auch Nekrosis, sind Menschen, die verstorben sind, Verstorbenen die gute Botschaft, das Evangelium gesagt, damit sie menschengemäß am Fleisch verurteilt, oder? Also von Menschen nach menschlichen Maßstäben gerichtet, zum Tode verurteilt und hingerichtet wurden, aber sie leben im Geist, was Gott betrifft, oder gottgemäß, damit sie aber im Geist gottgemäß lebten, damit sie menschengemäß zwar gerichtet, aber im Geist gottgemäß lebten, leben. Also, er sagt, seht, dazu ist ja das Evangelium verkündet worden, durch den Geist Christi, durch die Botschafter, die herumgingen und im Geist Christi die gute Botschaft weiter verkündigt haben, damit jetzt diese Menschen, auch wenn sie von Menschen gerichtet worden sind, bei Gott jetzt leben, gottgemäß leben. Es geht hier um leiblich verstorbene, gläubige Menschen, die ja das Evangelium bekommen haben, bevor sie gestorben waren. Das Ende aller Dinge ist nahe gekommen. Also die ernste Warnung bleibt, so wie Gott damals wartete, zur Zeit Noahs, noch einmal wartete, und dann war es aus, so wartet Gott auch heute noch einmal, und dann ist es aus. Dann kommt das Ende aller Dinge, das Gericht ist sicher. Kapitel 4, Vers 18, Petrusbrief, Kapitel 4, Vers 18, Gericht ist sicher, wenn der Gerechte mit Mühe gerettet wird, wo wird der Ehrfurchtslose und Sünder erscheinen? Der Tag kommt, es naht heran. Wie wird man vor dem Gericht bewahrt? Genauso wie damals, wenige in die Arche gingen und dadurch vor dem Gericht bewahrt werden, in eine neue Welt hindurch gerettet wurden, so werden die gläubigen Leser durch den auferstandenen Jesus Christus bewahrt und gerettet, wenn sie sich zu ihm bekehren, taufen lassen, der auferstanden ist und zu Rechten Gottes ist. Und alles ist ihm untergeordnet. Derselbe Geist Christi geht heute in die Welt und verkündigt den Menschen. Noch einmal die Botschaft. Dann kommt das Ende. Also Petrusbrief, das passt sehr, sehr gut in diese ganze Situation vor der Sintflut auch hinein. Petrus nimmt selber diese Situation vor der Flut und nimmt das als Beispiel für unsere Situation heute. Für die Leser vom Petrusbrief, aber für uns heute ja auch. Das Gericht kommt. Zurück zu 1. Mose. Mein Geist soll nicht ewig im Menschen rechten, walten, da er ja Fleisch ist. Vers 4 bis 8 haben wir schon gelesen von diesen Riesen. In jenem Tag waren die Riesen auf der Erde. Wenn wir jetzt nur so den Text lesen, es steht noch nicht da, woher die Riesen kamen. Es steht da, woher die Helden kamen. Aber die Helden und die Riesen sind nicht notwendigerweise gleichzusetzen. Die Helden, die sind die Frucht der Ehen dieser Gottessöhne mit den Menschentöchtern. Helden, ja. Die Helden sind aber nicht die Riesen. In jenen Tagen waren die Riesen auf der Erde. Und auch danach, als die Söhne Götter, die Götter Gottessöhne zu den Menschentöchtern eingingen. Auch dann, ja. Auch dann gab es noch Reste von diesen Riesen, Enakita und Gatita. Ja. Enakita waren die zur Zeit Mose noch in Kanaan, gab es diese riesigen Riesen. Das Wort heißt Nephilim und man tut sich schwer, wie man das Wort übersetzen soll, die Riesen. Weil Nephilim kommt ja von dem hebräischen Wort die Gefallenen. Die Gefallenen. Andere übersetzen das als Missgeburten. Ich weiß nicht, wie man es. Aber viele übersetzen es mit Riesen. Ja, bitte.
Ja, man sagt Helden und Riesen, nicht. Kann man nicht unbedingt gleichsetzen.
Ja.
Also hier steht jetzt ein bisschen, das sind die Helden der Vorzeit.
Ja.
Er hat von Riesen gesprochen, da steht, das sind die Helden der Vorzeit.
Als diese ihnen Söhne gebaren, oder? Als diese ihnen Menschen, da heißt es ja, als die Gottessöhne zu den Menschentöchtern eingingen, gab es Nachkommen, oder?
Ja.
Haben sie ihnen Söhne oder irgendwas geboren. Ja? Das sind die Helden. Die Frucht der Ehen sind die Helden.
Im Luthertext, zumindest im Luthertext, ist gerade umgekehrt. Da steht, wurden daraus die Riesen auf Erden, das sind die Helden.
Wurden daraus die Riesen stehen?
Ja.
Ja. Zu der Zeit und später.
Das sind so 6, 7. Also ich lese ein paar Übersetzungen vor. Ich lese die also Schlachter, in jenen Tagen waren die Riesen auf der Erde und auch später noch, die haben dann solange die Gottessöhne zu den Töchtern der Menschen kamen. Oder dieses solange ist ein bisschen gewagt, denn das Hebräische hat ja einfach als, sogar, das Hebräische hat sogar nachdem, nicht als, nachdem, achrichen. Dann die die Elberfelder, in jenen Tagen waren die Riesen auf der Erde und auch danach, als die Söhne Gottes zu den Töchtern der Menschen eingingen. Menge, zu jener Zeit waren die Riesen auf der Erde und auch später noch, solange die Söhne, das geht genau gleich wie Schlachter. Aber Einheitsübersetzung, in jenen Tagen gab es auf der Erde die Riesen und auch später noch, nachdem sich die Gottessöhne mit den Menschentöchtern eingelassen hatten. Die alte Elberfelder, in jenen Tagen waren die Riesen auf der Erde und auch nachher, als die Söhne Gottes zu den Töchtern der Menschen eingingen. Gut, jedenfalls nicht notwendigerweise ist das gleichzusetzen. Es ist nicht, man muss nicht schließen, dass aus den Ehen der Gottessöhne mit den Menschentöchtern Riesen entstanden sind. Helden schon, aber Riesen nicht. Das sind die Helden. So auch der Alttestamentler Keil in dem Kommentar auch so.
Die linearen Übersetzung sagt auch so.
Auch so, ja. Es ist auch die wörtlichere Übersetzung, das ist schon klar. Gut, ich lasse das hier so stehen. Ich muss euch im Regen stehen lassen. Entschuldigung für den Ausdruck. Also, weiter. Kommen wir jetzt zu den Toledot Noahs. Toledot Noahs, Kapitel 6, Vers 9 bis 9, Vers 29. Und hier haben wir wieder einen wunderschönen Chiasmus. Das heißt wieder diese X-Form. Und ich glaube, ich habe diesen Chiasmus auch in der Gliederung euch in der Gliederung, die ich verteilt hatte, habe ich das angegeben. Ja. Bitte? Seite 3, danke. Dort habt ihr die Gliederung. Und die ist sehr deutlich. Also dieser Chiasmus, den kann man gar nicht übersehen. Denn er ist so deutlich, es sind genau die Sinnabschnitte und die Parallelen sind sehr, sehr offensichtlich. Also wir gehen es mal durch. Verses 9 bis 12 ist die Rede von den Söhnen Noahs. Von Noah und seinen Söhnen. Noah war gerecht und untadelig. Er wandelte mit Gott und hat 3 Söhne, wird uns berichtet. Und die Erde war verderbt und so weiter. Und dann im nächsten Abschnitt, ab Vers 13 bis 22, Gott sah auf die Erde und siehe, sie war verderbt, denn alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf Erden. Und dann heißt es, Gott spricht zu Noah, mache eine Arche. Und Noah, also für seine Söhne, für die Frauen seiner Söhne, für die Tiere und für die Nahrung. Und Noah ist gehorsam und Vers 17 heißt es dann, alles Fleisch wird vernichtet werden. Der nächste Abschnitt ist Kapitel 7, Vers 1 bis 9, der Befehl, geh in die Arche. Der nächste Abschnitt ist Kapitel 7, Vers 10 bis 8, Vers 14, das ist die Flut, der Bericht der Flut. Der steht im Zentrum des Chiasmus, ist auch das Wichtigste. Dann, fünfter Abschnitt, haben wir 8, Vers 15 bis 22, Gott spricht wieder zu Noah, und jetzt nicht geh in die Arche, jetzt geh aus der Arche. Und er opfert die reinen Tiere. Die reinen Tiere wurden vorher auch erwähnt in der dritten Geschichte. Also die dritte und die fünfte Geschichte sind parallel. Geh in die Arche, nimm die reinen Tiere mit, je 7, wird betont. Dann fünfte Geschichte, geh aus der Arche, Opfer, und er opfert von den reinen Tieren. Jetzt wissen wir, warum er von den reinen Tieren so viel mitgenommen hat. Mitnehmen musste. Denn wenn er nur 2 nimmt, 2 Schafe mitnimmt und er opfert dann 1 dem Herrn, das arme Schaf, das noch übrig bleibt, das wird sich nicht vermehren. Damit sind die Schafe ausgestorben und Gott bekommt keine Schafe mehr als Opfer. Das soll nicht so sein. Deshalb 7 Paar wahrscheinlich.
Ja.
Also es steht, dass er sie jedenfalls, dass er 7 mitnehmen muss. Ob es in der Arche auch Junge gab, das können wir nicht wissen, weil nichts gesagt wird. Ja. Wenn sie alle Jungtiere waren, dann das darf man annehmen, weil dann haben mehr Platz in der Arche. Ja, also jedenfalls von den großen Tieren müssen sie Jungtiere, von den Elefanten und so weiter. Müssen Jungtiere wohl gewesen sein. Dinosaurier, wenn wir uns vorstellen, die großen Dinosaurier ausgewachsen, da ist es wahrscheinlich besser gewesen, ein Jungtier mitzunehmen, 2 Jungtiere mitzunehmen. Geh aus der Arche, war fünftens. Sechstens ist dann ein Bund mit Noah. Genauso wie die zweite Geschichte, so die sechste Geschichte, ein Bund mit Noah und es wird versprochen, nie mehr wird er alles Fleisch vernichten. Das ist genau wie in der zweiten Geschichte, ich werde alles Fleisch vernichten. Dort jetzt nie mehr alles Fleisch vernichten. Genau die gleichen Wörter werden sogar verwendet. Dann die siebte und letzte Geschichte, Kapitel 9, Vers 18 bis 29, geht es wieder um den Wandel, aber jetzt hier wird was Negatives erwähnt. Das Verhalten von Noah, das Verhalten eines von seinen Söhnen, der sich nicht richtig verhält, und das gute Verhalten seiner anderen 2 Söhne. Und der Abschnitt endet dann mit dem Tod Noahs. Ein paar Dinge aus dem Text möchte ich besprechen, wir werden nicht alles besprechen. Vers 9. Kapitel 6, Vers 9. Noah war ein gerechter und untadeliger Mann. Das Wort untadelig heißt vollkommen, nämlich im Gewissen, durch den Glauben. nicht so vollkommen, dass man sagt, er war sündlos, es gibt keinen, der sündlos war. Es wird keine Sünde, außer von der Betrunkenheit später, aber sonst wird nicht von einer Sünde berichtet. Er hielt sich an das, was Gott, er tat, was Gott sagte, er hielt sich an das. Und er baut jetzt die Arche und durch den Bau der Arche verurteilte er die Welt. Ich glaube, das steht im Hebräer. Er verurteilte die Welt. Hebräer 11. Vers 7. Im Glauben oder durch Glauben bereitete Noah, als ihm Weisung erteilt war über Dinge, die noch nicht gesehen wurden, bereitete Noah in gewissenhafter Einstellung eine Arche zu, zur Rettung seines Hauses, durch welchen Glauben er die Welt verurteilte und er wurde Erbe der Gerechtigkeit, die des Glaubens ist. Also, er verurteilte durch seinen Glauben die Welt. Er war gehorsam im Glauben, hat gehandelt, hat die Arche gebaut und das war ein Zeugnis und gleichzeitig war es auch eine Predigt. Der Bau der Arche war eine mächtige Predigt, eine Gerichtsbotschaft für die Welt, die nicht glauben wollte. Die Arche wird immer mehr und immer mehr, immer mehr fertig, alles wird bereit, Menschen wollen immer noch nicht glauben und sprechen sich selber das Gericht. Bitte. Der Prediger der Gerechtigkeit. Gott ist gerecht und wird ein gerechtes Gericht bringen. Bitte. Prediger der Gerechtigkeit, 2. Petrus 2, ich glaube Vers 9, wenn mich nicht jetzt nicht irre. 2. Petrus 2, Vers 5, oder? Vers 5, 2. Petrus 2, Vers 5. Übrigens, dort soll es heißen, Noah der Achte. Noah der Achte.
Weißt du mal, wie lange Noah die Arche gebaut hat?
Nein, kann man nicht ganz genau sagen, aber... warte, ich hatte mal drüber gearbeitet. Ich kam auf mindestens 80 Jahre, aber wie kam ich drauf? Es ist so lange her. Es ging darum, dass seine Söhne waren schon geboren. Na, ich kann es nicht mehr sagen. Aber er hat, wir lesen ja in Kapitel 5, Vers 32, Noah war 500 Jahre alt, zeugte Sem, Ham und Japhet. Und gerade dann danach ist dieser Bericht über die Söhne Gottes und so weiter. Und dann spricht Gott von 120 Jahren, das wird also 120 Jahre vor der Flut sein, das heißt 20 Jahre vor der Geburt seiner Kinder, war diese Sache, dass Gott ihnen noch 120 Jahre gibt, den Menschen. Und dann lesen wir in Kapitel 6, Vers 9, Noah, zeugte drei Söhne, Vers 10. Noah zeugte drei Söhne. Also hier haben wir 100 Jahre vor der Flut wieder. 100 Jahre vor der Flut. Und in diesem Zusammenhang spricht dann Gott zu ihm, er soll die Arche bauen. Nachdem er schon die Kinder geboren hatte. Also es kann sein, dass es sich etwa um 100 Jahre handelt. Dass 100 Jahre daran gebaut hat. Etwa. Denn Kapitel 7, Vers 6, er war 600 Jahre alt, als das Wasser der Sintflut kam. Aber das steht nicht ganz klar im Text. Also, nachdem also Gott lange Zeit geworben hat um die Menschen, entschied er sich, die Menschen zu verderben, zusammen mit der Erde. Kapitel 6, Vers 14. Mache dir eine Arche. Vers 13, das Ende allen Fleisches ist vor mich gekommen, denn die Erde ist voll Gewalttat durch sie, und siehe, ich will sie verderben mitsamt der Erde. Mache dir eine Arche von Tannenholz und, oder ja, Gofernholz, und mache Kammern darin und verpiche sie mit Pech innen und außen. Und dann eine, Vers 16, eine Lichtöffnung sollst du für die Arche machen, eine Elle hoch, ganz oben. Es ist nicht ganz klar, was heißt Lichtöffnung, war das nur ein Fenster oder heißt es eine durchgehende Öffnung oben unter dem Dach sozusagen der Arche? Das könnte auch überall, also es gibt auch solche Bilder, wo man so Öffnungen rund um die Arche macht. Das ist nicht ausgeschlossen vom biblischen Text, von diesem Text hier. Die Tür der Arche sollst du in seine Seite setzen, mit einem unteren, zweiten und dritten Stockwerk sollst du sie machen. Ah ja, jetzt habe ich's. Der Bau der Arche begann erst nach der Heirat seiner Söhne. Denn die Söhne, der erwähnt die Frauen seiner Söhne. Er erwähnt sie schon am Anfang, bevor er baut, sagt er, baue eine Arche für die, für, das war Vers, wo war das? Baue die Arche für die ganze Familie, sollte er die Arche bauen. Das heißt, die haben schon geheiratet, die Söhne. Vers 18, danke. Danke, mit dir will ich einen Bund aufrichten und du sollst in die Arche gehen mit deinen Söhnen, mit deiner Frau, mit den Frauen deiner Söhne. Bevor er angefangen hat zu bauen. Das heißt, er hat weniger als 100 Jahre gebaut, mindestens, also nicht länger als 80 Jahre, vielleicht sogar kürzer. Das war's, ja. Gut, wie viele Menschen lebten damals? Nach der Rechnung von Bruder Matthias lebten sehr viele Menschen damals, vielleicht weit mehr als heute. Gibt es so statistische Rechnungen. Also mindestens so viel wie heute. Also weiß nicht, kennt jemand diese Rechnungen? Bitte? Wir haben sie gesehen. Eben. Ich dachte, das muss wohl so gewesen sein. Er hat mir welche Kopien gezeigt. Gegeben sogar. Gut, wer kam in die Arche? Das ist noch recht interessant, wie viele Tiere waren in der Arche. Es gibt hier eine Berechnung von Wort und Wissen. Die haben sich darüber Gedanken gemacht und das finde ich noch recht interessant. Wenn ihr ein bisschen Geduld habt und ein bisschen Zahlen noch jetzt hören wollt. Es gibt über 1 Million Insektenarten, die rechnen wir nicht mit, weil die konnten auch außerhalb der Arche überleben. Ebenso nicht rechnen wir die Fische, die Manteltiere, die Stachelhäute, die Weichtiere, die Hohltiere, die Schwämme und die Einzeller. Die Höchstzahl der mitzunehmenden Wirbeltierarten betrug 21.000. Das heißt 3.500 Säugetierarten, 8.600 Vogelarten, 8.800 Reptilien- und Amphibienarten. Von ihnen sollten ca. 85.000 Individuen in die Arche. Da aber der biologische Artbegriff sich nicht deckt mit dem biblischen Begriff, Art, müssen wir kürzen. Wir müssen also in Grundtypen rechnen. Diese Grundtypen sind mindestens ein Zwanzigstel der Zahl. Also wir waren höchstens 4.500 Individuen in der Arche. Rechnen wir 3/4 von den ausgestorbenen Tieren dazu, die muss man ja auch dazu rechnen, die es heute nicht mehr gibt, aber die damals noch da waren, dann kommen wir auf 17.000 Individuen, die in der Arche Platz haben mussten. Raum war in der Arche für 552 Güterwaggons, Ladevolumen. 552 Güterwaggons, beziehungsweise 276 Güterwaggons Ladefläche. Also wenn man die Fläche nur nimmt. Das heißt, es hätten 33.000 Tiere in der Größe eines Schafs in der Arche Platz gehabt. Ladefläche, nicht Ladevolumen, also genug Platz zum Atmen noch und so weiter. Das heißt, 50% der Ladefläche blieb frei für Lebensmittel und für die 8 Menschen. Rechnet, eine Rechnung von Wort und Wissen. Ich habe die Kopie hier, wenn das interessiert, kann den ganzen Artikel haben. Also genügend Platz für diese Tiere, wenn man alles mit einrechnet. Dann kam der Befehl, geh in die Arche. Kapitel 7. Und so von der, wie der Bericht hier geschrieben ist, gab es noch eine gewisse Wartezeit. Kein Stress. Eine Woche vorher bekommt er schon den Befehl. Eine Woche vorher. Gott ist wunderbar. 7 Tage vor Beginn der Flut dürfen alle gemächlich in den Kasten steigen. Nicht so alles am letzten Drücker, nicht so wie die Kinderbibeln sagen, es fängt schon an zu regnen und dann kommen noch schnell die letzten Tiere an. Nein. Das ist eine wunderbare Botschaft, oder? Keine Hast, kein Stress. Gott ist gegen Hast in dieser Sache. Noah und seine Söhne und seine Frau und die Frauen seiner Söhne gingen mit ihm in die Arche vor den Wassern der Flut. Noah geht dann auch hinein, wann genau wird nicht gesagt, aber sie warten dann noch. Sie haben noch Zeit zum Warten. Vers 10, und es geschah nach den 7 Tagen, da kamen die Wasser der Flut über die Erde. Vers 13, an eben demselben Tage, jetzt muss man übersetzen, Pluskamperfekt, war Noah in die Arche gegangen, denn es war ja schon vorher drin. Und Sem, Ham und Japhet und die Söhne Noahs und die Frau Noahs und die 3 Frauen seiner Söhne mit ihnen. Sie und alles wildlebende Getier nach seiner Art und alles Vieh nach seiner Art, alles Gewürm, das sich auf der Erde regt nach seiner Art und alle Vögel nach ihrer Art, jeder Vögel von allerlei Gefieder, die waren zu Noah in die Arche gekommen, je 2 und 2 von allem Fleische, in dem ein Hauch des Lebens war. Das Hebräische kennt keine Vorvergangenheit, kein Plusquamperfekt. Deshalb muss man manchmal achten, wann ist das Plusquamperfekt nötig. Und hier scheint es, ist es nötig, denn sie beginnen zu kommen schon 7 Tage vorher. Und an dem Tag, als der Regen kommt, wird der Bericht sozusagen abgeschlossen. Die waren alle in die Arche jetzt hineingegangen. Nicht sie kamen am letzten Tag. Also hier muss man meines Erachtens die Vorvergangenheit übersetzen. Die hineingegangen waren, wieder Vorvergangenheit, Vers 16, ich denke, das ist auch in den meisten Bibeln auch hier Vorvergangenheit übersetzt. Die hineingegangen waren ein männliches und ein weibliches von allem Fleische, wie Gott ihn geboten hatte, und Jahwe schloss hinter ihm zu. Steht das in Schlachter auch so mit Waren, die hineingegangen waren?
Hineingingen.
Das heißt, Noah muss nicht unbedingt erst am letzten Tag hineingegangen sein. Es gibt also noch ein paar Stunden oder Momente oder Tage Ruhe vor dem Sturm. Die Seinen sind vorbereitet, die Gläubigen sind vorbereitet auf das Gericht. Gott führt sie hinein. Gott führt uns in eine Ruhezeit vor dem Sturm. Wir dürfen uns noch mal mit Gebet vorbereiten. Dann kommt die Flut. 40 Tage war die Flut über der Erde.
7 Tage oder eine Stunde?
7 Tage, habe ich gesagt. Ich sagte, es gab noch einige Momente, jedenfalls Ruhe vor der.
Das heißt ja, an eben demselben Tag ging.
Ich sagte, das muss man plusquamperfektisch übersetzen von dem, was vorher gesagt wurde, dass sie begannen ja schon hineinzugehen 7 Tage vorher, steht vorher. In Vers. Geh in die Arche, Vers 1, gehe in die Arche, sprach Noah. Wann sagte Gott das zu Noah? Kapitel 7, Vers 1, geh in die Arche, denn in 7 Tagen will ich regnen lassen. Der Befehl kommt genau 7 Tage vor Beginn der Flut. Und wenn Gott einen Befehl tut, dann wird Noah gehorchen. Und er gehorchte auch. Er ging in die Arche und die Tiere auch. Jetzt haben sie Zeit. Und deshalb muss der Vers 13 plusquamperfekt Plusquamperfektum, also Vorvergangenheit, übersetzt werden. An eben diesem Tage war Noah in die Arche gekommen, gegangen. An eben diesem Tage war es abgeschlossen, sein Hineingehen in die Arche. Weil sonst hat man eine Diskrepanz zwischen Vers 1 und Vers 13, oder? 7 Tage vorher soll er hineingehen und dann heißt es, er ging ja erst am letzten Tag. Das kann nicht ganz stimmen. Und auch Vers 15, das war alles zu Noah gekommen. Auch Vers 16, und es waren hineingegangen, ein männliches, ein weibliches und so weiter. Vers 10 auch. Nachdem die 7 Tage vergangen waren, kamen die Wasser der Flut über die Erde.
Aber hatte der Noah nicht auch die 7 Tage da jetzt was zu tun mit den Tieren, die zu ordnen, vielleicht die wieder reinzuholen? Ist er dann selber reingegangen?
Ja, man kann sagen, er ist sicher wieder raus und rein und raus und rein und hat für Ordnung gesorgt und so weiter. Aber.
Weil Gott befiehlt das ja auch, also sie zu dir zu nehmen.
Ja, ja, zu dir hinein. Ja, gut. Gut, zu dir hinein. Dann sammle Speise, das ist ja wichtig, das habe ich vergessen zuerst, Kapitel 6, Vers 21, Speise muss er selber mitnehmen. Er kann nicht erwarten, dass Gott hier noch ein Nahrungswunder tut in der Arche. Der Herr hat zwar die 5000 gespeist, aber in der Arche hat er nicht gespeist. In der Arche haben sie sich selber Vorsorge treffen müssen. Es ist also nicht immer falsch zu sammeln. Manchmal muss man sammeln. Manchmal muss man sammeln. Die Ameisen sind auch fleißig und die Eichhörnchen und andere Tiere sammeln auch für den Winter. Da kommt die Flut, ab Vers 10. 40 Tage war die Flut über der Erde, die Wasser mehrten sich und hoben die Arche empor. 40 Tage lang wachsen die Wasser durch Regen von oben und durch Wasser von unten. Richard Wiskin hat gesagt, dass wenn diese Quellen aufgebrochen sind, meint er, es sind Fontänen, er ist Geologe und er hat das einfach uns gesagt, ich muss das glauben. Er meinte, wenn so diese Brunnen aufbrechen, müssen ganz hohe Fontänen von Wasser heraus geschossen sein aus der Erde, mit einem mächtigen Druck. Und es kann sogar sein, dass die so hoch, das Wasser so hoch ging, dass das Wasser gefroren ist und das Eis wieder runter kann. Das weiß man nicht, aber das hat er so beschrieben. Es kann also sein, dass es eine schrecklichste Verhältnisse waren. Da. Nicht nur ein bisschen Regen. So. Die Zeit der Prüfung. 40 ist die Zahl der Prüfung. Kommt sehr oft vor in der Bibel. Und dann heißt es, und die Wasser waren hoch über der Erde, 150 Tage lang. Vers 24 sollte richtig übersetzt werden. Nicht sie schwollen an. Schwollen an wäre falsch. Sie waren hoch, sie standen hoch, 150 Tage lang. Am 150. Tag dann stand die Arche am Ararat. Das heißt also, dass die Wasser schon nach 40 Tagen die Höhe erreicht hatten und dann sie die Wasser wieder also hochstanden und dann schlussendlich zurückgingen. Die Wasser nahmen ab nach Ablauf der 150 Tage. Die Wasser, ja, gut. Kapitel 8, Vers 1, Gott erinnerte sich an Noah. Gott erinnert sich an Noah. Ah, da gibt es ja noch einen Noah. Mir gefällt das, wie die Bibel uns das beschreibt. Da denkt Gott noch an Noah. Die Bibel spricht oft hier so in so einer Sprache, dass wir Gott verstehen, dass wir uns in Gott hineinversetzen. Da dachte Gott an Noah und an alle Tiere und an alles Vieh, das mit ihm in der Arche war, und ließ einen Wind über die Erde kommen und die Wasser sanken. Wir dürfen auch manchmal beten: Herr, denk an mich. Erinnere dich, ich bin da. Und der Herr denkt an uns und segnet uns. Steht im Psalm. Nach Verlauf von 40 Tagen, Kapitel 8, Vers 6, öffnete Noah das Fenster der Arche, das er gemacht hatte. Oh, ich habe noch was vergessen. Kapitel 8, Vers 4. Am 17. Tage des 7. Monats ruhte die Arche auf dem Bergland Ararat. Am 17. Tage des 7. Monats. Das ist ein sehr interessantes Datum. Der 7. Monat der Schöpfung wurde später der 1. Monat der Erlösung. Denn die Juden hatten ja 2 Kalender, oder? Sie hatten einen Jahresbeginn im Tischri, oder? Im August, Tischri, Jahresbeginn. Und als dann beim Auszug von Ägypten mussten sie den Kalender ändern. Da war dann der Jahresbeginn nicht mehr der Tischri, der August, sondern der April, also der Nisan, März, April. Das heißt, der Kalender wird um ein halbes Jahr verschoben. Was vorher der 7. Monat war, der Nisan war der 7. Monat, das wird jetzt der 1. Monat. Aber hier haben wir noch den Schöpfungskalender. Das heißt, der 17.7. war der 17. Nisan. Und was war am 17. Nisan? Das ist ein wichtiges Datum. Was geschah am 17. Nisan? Bitte?
Die Auferstehung.
Die Auferstehung. Sonntag. Auferstehung. Am Auferstehungstag landet die Arche in der neuen Welt. Auf dem Ararat. Bleibt stehen. Kapitel 8, Vers 4. Am 17. Tage des 7. Monats, das war der 17. Nisan, ruhte die Arche auf dem Bergland Ararat. Der Herr Jesus wurde am 15. Nisan gekreuzigt. Am 14. Nisan haben sie Abendmahl gefeiert, am Donnerstag. Am 15. Nisan wurde der Herr gekreuzigt, am 16. Nisan war er im Grab und am 17. Nisan am Morgen ist der Herr Jesus auferstanden. Im Jahre 30 nach Christus. Es war ein Sonntag. Ob es hier ein Sonntag war, wissen wir nicht, aber bei der Auferstehung war es ein Sonntag. Kann nicht anders sein. Ich weiß nicht, ob die Wissenschaftler in der Lage sind, sowas auszurechnen. Und es geschah nach Verlauf von 40 Tagen, da öffnete Noah das Fenster der Arche, Vers 6, das er gemacht hatte, und ließ den Raben aus. Und er flog hin und wieder, bis die Wasser von der Erde vertrocknet waren. Der Rabe fand irgendwo einen Kadaver oder was auch immer, wo er sich niederließ. Die Taube wird ausgelassen, die findet nichts. Die zweite, 7 Tage später, also die erste Taube, 7 Tage später, die zweite Taube und 7 Tage später die dritte Taube wird ausgeschickt. Vers 10, und er wartet, also diese Taube, dann findet ein Olivenblatt, was zeigt, dass es hier schon dass etwas schon gewachsen ist. Noah erkannte, dass die Wasser sich verlaufen hatten von der Erde, also das Zeichen, manche sehen hier das Zeichen vom Heiligen Geist, das Olivenblatt vom Öl des Geistes, vielleicht, ja, die Taube als Zeichen des Geistes, der Unschuld und Reinheit. Ein Bild von der wiedergeborenen Seele. Sie findet in der Verwüstung keine Ruhe und dann ergreift sie das Ölblatt, das den Heiligen Geist als Garantie, als Unterpfand und beweist damit, dass das Gericht vorbei ist, das Gericht vorübergegangen ist. Sie findet nur da Ruhe, wo Gott Ruhe findet. Auf dem Lamm ruht meine Seele. Da, wo Gott mit Wonne ruht, bin auch ich in Ruhe gesetzt. Das ist ein bisschen natürlich jetzt ein bisschen Fantasie dabei, aber es hat auch was Wahres daran mit dieser Taube. Die Taube als Bild für die wiedergeborene Seele, die in der Arche des Heils war. Und jetzt kehrt sie zu Noah zurück und wartet. Wir bleiben beim Platz der Ruhe, bis das Gericht vorübergegangen ist. Wir suchen Erquickung nicht in dieser Welt, bis zur Wiederherstellung der Dinge. Und dann haben wir unsere ewige Ruhe bei Christus. Und zum Abschluss noch hier die Geduld von Noah, Kapitel 8, Vers 12 bis 20. Er wartet und er wartet und er wartet. Ich wäre schon lange rausgegangen, nachdem er so lange in der Arche verweilt hat. Er wartet. Und jetzt ist dann schon alle, und die Taube hat ein Ölbad, jetzt könnt ihr doch wirklich raus, oder? Und er wartet nochmal 57 Tage. 57 Tage bis zum 27.2. Also vom 1.1. an entfernt er das Dach, 1.1. im Jahre 601 nach Adam, entfernt das Dach der Arche. Und am 27.2., also 57 Tage, er wartet und wartet. Worauf wartet er eigentlich? Bitte? Bitte? Auf Gottes Wort. Auf Gottes Befehl. Er hat gelernt, ich tue keinen Schritt ohne Gott, bis das Gott es mir sagt. Ich will nicht handeln, wenn Gott nicht mir den Befehl gibt. Handle erst dann, wenn der Herr ganz klar den Befehl gibt. Und dann kommt er, dann geht er hinaus. Damit schließen wir für heute. Vielen Dank für die Geduld. Wir haben heute recht viel